möchte dazu den Predigtext anschauen. Der steht im ersten Buch Mose, Kapitel 32, ab Vers 23. Erstes Buch Mose, Kapitel 32, ab Vers 23. Und Jakob stand in der Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ring mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und den Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorbeikam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs angerührt hat. Der Jakob ist unterwegs. Und zwar hat er ja vor seinem Bruder, dem Esau, müssen flüchten, weil er hat ihn den Segen gestohlen. Isaac war blind und er hat sich den Segen erschlichen, den ihm der Esau eigentlich schon verkauft hat. Und nachher ist er in das ferne Land im Mittleren Osten gekommen, zu seinem Onkel Laban. Und der Laban war ihm mehr als ebenbürtig. Der Jakob hat schon von seiner Geburt an Betrüger geheißen. Aber im Laban, da hat er ein Stück weit seinen Meister gefunden. Der Laban hat es schliesslich geschafft, dass er seine beiden Töchter bei ihm hat unterbringen konnte. Er hat beide heiraten, obwohl er nur eine wollte. Er hat ihn eingespannt, dass er wirklich in seinem Familienbetrieb mitschafft. Und der Laban ist reich geworden. Und am Schluss aber ist es so gewesen, dass Gott den Jakob gesegnet hat, sodass der Laban, den Jakob betrügen wollte, ohne Betrug, sondern absolut ehrlich zum ganzen Reichtum vom Laban gekommen ist. Und dann war es so, wie dass Gott ihm gesagt hat, und jetzt ist es an der Zeit, kehr zurück ins Land von deiner Väter. Das Land von der Verheißung, das Land, das ich Abraham und Isaac versprochen habe, kehr in das Land zurück. Weil dort gehörst du hin. Dort ist deine Aufgabe. Dort will ich dich haben. Und so kehrt Jakob zurück mit der ganzen Familie, hat aber wirklich kein gutes Gefühl dabei. Weil also die Beziehung mit dem Esau, die ist nach wie vor nicht gut. Es ist nach wie vor eine Blutfeder zwischen den beiden. Und wirklich eine Blutfeder, da geht es um Leben und Tod. Und da kommt er an Jabbok, an die Grenze vom verheißten Land. Er schickt seine Familie voraus und er bleibt zurück. Auch er bleibt zurück und er betet zu Gott. Und er sagt ihm kurz vor dem Text: Und ich bin das Gering aller Güte und Treue, die du an mir da hast. Ich habe das alles nicht verdient, wie du mich gesegnet hast. Du hast mich auserwählt wegen Abraham und Isaac, obwohl ich ein Betrüger bin. Und du willst mich brauchen, um ein grosses Volk hervorzubringen, das zum Segen werden soll für die ganze Welt. Und Jakob blieb nochmal zurück da. Und was da passiert, etwas ganz Spezielles. Wahrscheinlich eine Gebetserhörung, die wir so noch nie erlebt haben, also keiner von uns. Da kommt ein Mann als Reaktion auf das Gebet und ringt mit ihm, bis die Morgenröte anbricht. Also es ist wirklich zmitzt in der Nacht. Und wo plötzlich der Mann, der da kommt, oder was auch immer das ist, oder wer immer das ist, merkt, ich kann den Jakob nicht besiegen, da schlägt er ihn auf die Hüfte. Jetzt wird es noch seltsamer. Und der Jakob fängt an hinken, bis ans Ende von seinem Leben. Er braucht einen Stab, wo er sich darauf stützen kann. Also er braucht Krücken. Und zwar nicht einfach nur eine Zeit lang, wie nach der Operation, wie jetzt bei dir, Simone, sondern permanent. Also, was ist da überhaupt passiert? Wer ist das, der mit ihm ringt? Da sagt Jakob am Schluss, hey, ich weiss, wer das war. Das war niemand anders als Gott selber. Gott selber. Und es gibt eine rückschauende Prophetie auf das Ereignis beim Prophet Hosea, Kapitel 12. Wo er sagt, der Hosea sagt, wie hat der Jakob Gott da besiegt? Wie hat der Jakob mit Gott gerungen? Was ist da passiert? Und er sagt, der Hosea sagt, er hat die ganze Nacht gebetet und über seine Schuld geweint. Es ist etwas ganz und überraschendes Schicksal, das er erlebt hat. All das Schwere, das er erlebt hat. Und es ist ganz interessant, der Mann kommt in der Nacht. Also das heisst, dem Jakob geht es nicht gut. Er ist nicht im Licht von Gott an diesem Zeitpunkt. Er spürt Gott nicht, er fühlt Gott nicht. Und da kommt noch einer und ringt mit ihm. Also wohl gesagt, nicht der Jakob fängt den Ringkampf an, sondern Gott fängt an mit ihm ringen. Noch weiter seltsam. Aber es ist trotzdem etwas ganz Wichtiges, was da steht. Nämlich, wenn man auch gut mit Gott unterwegs ist, und der Jakob ist zu dieser Zeit gut mit Gott unterwegs gewesen, dann kann es wirklich auch immer wieder dazu kommen, dass wir Momente haben, wo es Nacht ist, wo es nicht gut ist, wo man Gott nicht fühlt, wo man Gott nicht spürt. Und dann hat man sogar vielleicht irgendwann mal den Eindruck, hey, Gott ist sogar gegen mich. Wieso fängt Gott jetzt mit mir an ringen? Wieso lässt er die schweren Sachen in meinem Leben zu? Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Ich weiss, ich bin mir jetzt wirklich nicht bewusst. All das kann passieren. Und die Bibel zeigt uns ein ganz anderes Bild, als man es häufig aus anderen Religionen von Gott kennt. Nämlich die Erwartung, wenn du nur Gott treu bist, dann wirst du reich, dann geht es dir gut, dann bist du gesund, dann bist du glücklich und dann wirst du erfolgreich. Und kommt dann sehr schnell zum Umkehrschluss. Ja, wenn du das alles nicht hast, dann kann es sein, dass etwas nicht mit dir stimmt. Auch die Freunde kommen zu mir und sagen, also, wenn es dir so schlecht geht, also ein bisschen Tragödie wäre ja noch gut, aber wenn es dir so schlecht geht, heisst das nicht, dass du irgendwo nicht gut mit Gott unterwegs bist. Und ich glaube, die Bibel zeigt uns durchgehend ein anderes Bild. Und nicht zuletzt in Jesus Christus. wo Gott selber Mensch wird und dem als Mensch am Kreuz stirbt, unsere Schuld auf sich nimmt und einen elenden Tod stirbt. Und es gibt heute noch ganze Religionen, die darum mit Jesus unheimlich Mühe haben oder sagen, ja, Jesus ist gar nicht am Kreuz gestorben, weil Jesus ist ja der Auserwählte von Gott. Und wenn wer von Gott auserwählt ist, dann einer, der von Gott auserwählt ist, weil Jesus der Gesalbte von Gott, der stirbt sicher nicht am Kreuz, der scheitert sicher nicht so kläglich. Und es ist ganz interessant, trotzdem stirbt Jesus am Kreuz. Und obwohl er so ein elendes Schicksal hatte, war er nicht schlecht mit Gott unterwegs gewesen. Ist er nicht gescheitert? Ist er nicht schlecht bei Gott gestanden? Obwohl auch er dort wirklich die Nacht erlebt hat, sodass tatsächlich sogar sich die Sonne verfinstert hat, hat er das ist er gut mit Gott unterwegs gewesen. Und er selber hat auch mal mit Gott gerungen im Garten von Gethsemane. Und ich weiss nicht, wo du jetzt konkret stehst. Nicht bei jedem Einzelnen. Aber eins weiss ich, wenn du den Eindruck hast, jetzt habe ich Nacht und jetzt habe ich Finsternis, aber ich bin doch mit Gott unterwegs, aber was ist er? Kann ich dir eins versichern? Gott hat dich nicht verlassen. Sondern Gott ist manchmal ein Gott, der auch in der Nacht bei uns ist. Gott ist manchmal sogar ein Gott, der anfängt mit uns zu ringen. Und Gott ist aber auch ein Gott, der in dieser schwierigen Situation sich überwinden lässt. Und was heisst das? Der Jakob, so sagt Hosea, hat die ganze Nacht nicht von ihm abgelassen. Er hat zu ihm gebetet, er hat darum brüllt, hey, und hilf mir jetzt, hilf mir da raus, ich lade dich nicht. Ich will dein Segen haben. Und ich lade dich nicht, ich lade nicht von dir ab. Was soll man machen, wenn man wirklich den Eindruck hat, hey, Gott ist fern? Oder wieso lädt Gott das Schwierige im Leben zu? Und manchmal greift er nicht gerade sofort ein. Dann hat der Jakob die richtige Strategie. Er kämpft mit Gott. Und er lässt so lange nicht von ihm ab, bis Gott am Schluss sagt, okay, ich bin überwunden worden. Gott lässt sich im Gebet überwinden. Manchmal muss man aber im Gebet mit ihm um das kämpfen. Hey, greif wirklich in mein Leben ein. Und ich habe das zweimal in meinem Leben erlebt, wo ich wirklich einfach nur gesagt habe, Gott, ich verstehe dich nicht. Wieso lässt du das jetzt zu? Ich kann doch nur dir dienen. Und jetzt wird es so schwierig. Und am Schluss habe ich immer wieder davon erlebt, wie Gott eingreift. Aber manchmal braucht es ein bisschen Zeit und man muss ein Stück weit dranbleiben. Und man muss mit Gott kämpfen. Und Gott lässt mit sich kämpfen. Gott ist nicht so weit weg, dass er unsere Gebete nicht hört. Gott ist nicht so weit weg, dass er unsere Tränen nicht sieht. Gott ist nicht so weit weg, dass er sein Angesicht von unserer Verzweiflung wird verbergen, sondern er sieht das alles. Aber manchmal ist es wie im Gleichnis von der bittenden Witwe, wo Jesus selber in Lukas 18 erzählt. Die Witwe ist immer wieder zum Richter gegangen, und hat gesagt, es schafft mir recht. Und Jesus sagt, sogar der Richter hat irgendwann nachgegeben. Und gegen Gott wird früher oder später nachgeben. Und jetzt, es wird langsam besser. Morgenröte bricht an. Und der mit ihm kämpft, der will jetzt langsam gehen. Aber der Jakob sagt, also ich lasse dich nicht fort. Du bleibst da. Ich will zuerst den Segen von dir. Das ist ganz interessant. Der Jakob will da den Segen von Gott. Er hat realisiert, wer das ist. Aber gleichzeitig bedeutet es noch etwas anderes. Was bedeutet der Segen? Im Hebräerbrief Kapitel 7 steht, dass es ist immer so, dass die höhere Person die untergebene Person dort segnen und nicht umgekehrt. Das heißt, was der Jakob da macht, obwohl er da eigentlich Gott besiegt im Gebet, der bittet um ein Segen, ist letztlich auch ein Anvertrauen von seinem Leben an Gott. Ich übergebe dir mein Leben, ich anerkenne dich als mein Herr. Und es ist ganz interessant, bis zu diesem Zeitpunkt heisst er Betrüger, von Geburt an. Und wenn sich irgendjemand fragt, wo im Alten Testament unter anderem steht, dass wir Menschen als Sünder auf die Welt kommen, dann beim Jakob. Er ist ganz konkret, man hat ihm schon gesagt, er ist schon im Mutterleib, hat er seinen Bruder betrogen. Also er hat das nicht irgendwo gelernt im Mutterleib, er hat irgendwo einen Kurs gemacht. Das ist interessant, wir Menschen können einfach sündigen. Alles andere müssen wir lernen. Also für die von euch, die Kinder haben, ist doch ganz interessant, ihr habt ihnen ganz mühsam müssen beibringen, wie man die Schuhe bindet. Also bei mir war das sehr mühsam. Ich habe gesagt, Velofahren war mega mühsam, bis ich das konnte. Meine Großmutter und meine Mutter haben schier Krach darüber bekommen. Aber es ist ganz interessant, was er nie ihnen beibringen musste, ist, wie kann man sündigen? Wie kann man am Geschwister die eins hauen? Wie kann man die Eltern anlügen? Wie kann man negativ über jemanden reden? Da hat man also keinen Kurs gemacht. Und da gibt es also auch keinen Kurs in der Schule. Also, wo man irgendwo muss beibringen. Also, jetzt müssen wir mal denen beibringen, wenn man ganz konkret am Geschwister die eins haut. Was hast du heute in der Schule gelernt? Ja, wenn man am Geschwister die eins haut. Also, die könnten das. Und so war es beim Jakob, sogar im Mutterleib, das von niemandem gelernt. Nicht in schlechter Gesellschaft oder irgendwie, wo ihm das antrainiert hat, sondern er hat schon vom Mutterleib an, ist das der Fall gewesen. So, wir sind wir Menschen vom Mutterleib an schuldig vor Gott. Und nicht so, wie Gott das will. Aber in dem Kampf mit Gott innen, da anerkennt er, ich bin Gott, du bist mein Herr. Und wo er das macht, da kommt der Jakob einen neuen Namen über. Und darum sagt ihm Gott, du sollst nicht mehr Jakob heißen. Du bist nicht mehr ein Betrüger, sondern du sollst jetzt Israel heißen. Und Israel bedeutet einen, der mit Gott streitet und einen, der für Gott streitet. Es bedeutet beides. Also, und das Geben vom Namen hat eine ganz bestimmte Bedeutung im Alten Orient. Es ist nicht einfach nur, ja, ich gebe dir einen Namen, sondern der Name bedeutet, ich gebe dir eine Identität und du stehst unter meiner Autorität. Und der Name ist bedeutend für dein Leben und zeigt eigentlich, wer du bist. Der Jakob zum Beispiel greift mal in der Namensgebung selber später nachher mal ein. Und zwar, wo Rahel stirbt, nennt sie ihn so, ihren Sohn Ben-Oni, Sohn meines Schmerzes. Und der Jakob sagt, also das können wir jetzt wirklich nicht machen. Ich sage Benjamin, der Sohn von meiner Rechten, der, der für mich bedeutend ist. Das ist wirklich nicht der, der mir Schmerz macht, sondern der Sohn, der mir Freude macht. Das macht sein Wesen aus. Und so ist das auch, gibt Gott dem Jakob einen neuen Namen und sagt, schau, durch all das, was du in deinem Leben erlebt hast, und so, wie du mit Gott gerungen hast, und durch all das Schwere, was du in deinem Leben durchgemacht hast, mit allen Fehlern, die du gemacht hast, durch das hast du jetzt wirklich zu mir gefunden und durch das hast du dich verändert. Du bist jetzt jemand, der mir gefällt. Jemand, der zwei Sachen macht. Jemand, der mit mir kämpft und jemand, der für mich kämpft. Etwas, wo man denkt, sind das nicht Widersprüche? Entweder kämpfst du mit Gott oder gegen Gott oder du kämpfst für Gott. Und es ist ganz interessant, dass der Jakob das nicht als Gegensatz sieht. Man kann manchmal mit Gott hadern im Gebet und sagen, ich verstehe dich nicht und wieso lässt du das zu? Oder aber ich lade nicht von dir ab. Du, ich will zu dir gehören, ich will dir sagen. Und gleichzeitig kann man sich für Gott einsetzen. Und man ist brauchbar für Gott. Das sind keine Gegensätze, sondern es ist ganz interessant, für Gott und für die Bibel gehört das häufig zusammen. Man kann mit schwierigen Lebenssituationen konfrontiert sein und sagen, Gott, ich brauche dein Leben. Und erleben wie der Jakob und gehe durch die schwierigen Situationen, die ich durchmache, werde ich wirklich brauchbar für Gott. Und ich glaube, der Nietzsche hat recht gehabt, wenn er gesagt hat, das Schwierige im Leben ist nicht das Leiden, sondern dass ich den Sinn von dem Leiden erkenne. Und ich glaube, die Bibel gibt uns ein Stück weit eine Antwort. Wieso ist es manchmal Nacht? Wieso ist es manchmal so, dass Gott nicht gerade Ja sagt? Wieso müssen wir manchmal mit Gott ringen? Wir alle sind wie der Jakob in Sünde geboren. Oder durch die schwierigen Situationen, die wir im Leben erleben, werden wir letztlich so, wie es Gott gefällt. Im Hebräerbrief Kapitel 5, Vers 8, da schreibt der Briefschreiber: Und so hat auch Jesus, obwohl er Gottes Sohn war, an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Das ist für mich ein unglaublicher Satz. Sogar Jesus hat in seinem Leben gehorsam lernen, und zwar als Mensch. Als Gott war er vollkommen gewesen. Aber als Mensch hat er gehorsam müssen lehren. Und wenn sogar Jesus am Schluss Leiden in seinem Leben gebraucht hat, um gehorsam zu lehren, wie viel mehr brauchen wir das dann, dass wir letztlich am Schluss so sind im Himmel, wie es Gott gefällt? Wie viel mehr brauchen wir das am Schluss, dass wir am Schluss so werden, wie Gott uns will und brauchbar werden für Gott. Wenn du dich fragst, wieso lässt Gott das Schwierige im Leben zu, dann ist das der gleiche Grund, wie so es bei der Jakob hat müssen mit Gott ringen. Wieso sogar Jesus so schwierige Sachen hat müssen durchmachen. Damit wir am Schluss so werden, wie es gefällt. Und manchmal ist das unangenehm, wie Gott uns führt. Aber eins ist wichtig, dass wir dahinter erkennen, Gott hat mit dem einen Sinn und einen Plan für unser Leben. Dass wir letztlich so werden, wie Jesus selber ist. Und dass wir den Weg nicht allein gehen, sondern Jesus den Weg mit uns geht. Und Jesus in uns ist und uns in dem Ganzen hilft. Dass er am Schluss aber auch sagt, ich mute dir nicht etwas zu, was ich nicht selber gemacht habe, sondern Jesus selber ist den Weg gegangen und Gott mutet uns selber nichts zu, was er sich nicht selber zugemutet hat. Es ist nicht ein Gott, der nicht weiss, was Leiden ist. Es ist nicht ein Gott, der unsere Verzweiflung nicht versteht. Der manchmal Einsamkeit oder Schmerzen nicht versteht. Sondern wir beten den Gott an, wo das alles kennt. Und der Jakob hat am Schluss noch eine Frage. Gott sagt ihm, du hast mit Gott und den Menschen gekämpft und du hast gesiegt. Der Jakob ist halt immer noch ein Betrüger. Weil der Jakob denkt, wenn ich jetzt gewonnen habe, also im Normalfall, wenn du gewinnst, dann hast du ja nachher Autorität über das Ganze. Also wenn ein Land das andere übernimmt oder erobert, nachher übernimmst du das, hast du Autorität in dem. Und der Jakob denkt, also wenn ich jetzt Gott besiegt habe, habe ich jetzt nicht Autorität? Ja, er hat mir den Namen und so gegeben. Und darum fragt er nach dem Namen. Weil der Name bedeutet etwas ein Stück weit von Autorität. Und übrigens gibt es so ein Märchen, wo das sehr stark zum Ausdruck kommt.
Vielleicht mögt ihr euch noch als Märchen von Rumpelstilzchen erinnern. Heute back ich, morgen brauche ich, übermorgen hole ich mir der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Und erst, wo die Königin den Namen von dem Rumpelstilzchen weiss, kann sie endlich das Rumpelstilzchen besiegen. Wirklich. Und das ist eine Erinnerung in dem Märchen an ein sehr, sehr altes Verständnis. Nämlich, wenn du den Namen von jemandem weisst, hast du über die Person Autorität. Und wenn du den Namen kannst noch geben, ist es noch viel besser. Und darum fragt dich Jakob, ja, sag mal, wie heisst du? Das klingt für uns im Westen sehr, sehr unschuldig. Ja, wie heisst ich? Ja, Fritz. Aber es ist nicht die Frage, wie heisst ich. Sondern, ja, wenn ich dich besiegt habe, kann ich über dich Autorität haben, wenn ich mit dir ringe. Du hast dich aber von mir besiegen lassen. Und Gott sagt, nein. Ich lade dich nicht. Du hast nicht Autorität über mich und du kannst mich nicht besiegen. Auch wenn du mich besiegen kannst, ich kann mich von dir besiegen lassen. Und du kannst mich nicht zu etwas zwingen. Ich bin nach wie vor souverän. Darum heisst es von Jesus in Offenbarung 19, er hat einen Namen geschrieben an seinem Gewand und seiner Hüfte, den niemand kennt als er selber. Niemand hat Autorität über Jesus. Und das Gott sagt dem Jakob, ja, schau, du stehst jetzt unter meiner Herrschaft und ja, du hast, ich habe mich von dir besiegen lassen durch dein Gebet, durch deine Tränen, durch deine Verzweiflung und weil du an mir dran geblieben bist. Und du hast selber die Veränderung vermerkt, aber ich bleibe dein Herr und ich bleibe souverän und du kannst mich zu nichts zwingen. Und das ist letztlich ein Vorbehalt, wo Gott macht und sagt, ja, ich lasse mich im Gebet von dir überwinden. Aber am Schluss entscheide immer noch ich, wenn ich das Gebet beantworte. Am Schluss entscheide immer noch ich, wenn ich es beantworte. Und am Schluss, auch wenn ich sehr häufig dieses Gebet höre und wenn ich die Tränen wirklich sehe, manchmal sage ich nein. Weil ich bin souverän, das ist mein Recht. Und der Jakob, etwas behaltet er nämlich davon. Er hinkt sie nachher sein Leben lang. Und manchmal schlägt Gott auch etwas in unserem Leben zu, was so schwierig ist oder so dramatisch ist. Auch wenn man das mit Gott überwindet und wenn man es aufarbeitet, es gibt trotzdem etwas, wo man daran hinkt. Und der Israelit ist das so eingefahren, dass obwohl sie das hätte nicht müssen, nach einem Hüftstrang nicht mehr gegessen haben, als Erinnerung daran. Gott ist immer noch souverän. Und auch wenn wir mit Gott ringen und wenn wir mit Gott unterwegs sind, können Sachen in unser Leben reinkommen, die schwierig sind. Die nicht weggehen. Die wir müssen akzeptieren. Wo wir die Schwäche müssen akzeptieren und wo wir manchmal einen Stab brauchen. Und der Stab können andere Menschen sein, die uns helfen. Der Stab kann einfach aber auch sein, dass man eine gewisse Situation akzeptiert, das geht nicht weg. Und das ist am Schluss auch ein Zeichen von der Herrschaft von Gott. Gott lässt sich nicht zwingen, er gibt seinen Namen nicht raus. Wo Jesus zu den Dämonen kommt und sagt, ja, wie heisst du? Die müssen den Namen nicht mehr sagen. Aber Gott muss uns seinen Namen nicht sagen. Gott ist am Schluss souverän. Aber der souveräne Gott kommt so weit mit uns, aber dass auch wenn wir in der Nacht drin sind, wenn wir in der Verzweiflung drin sind, wenn wir in den Tränen sind, dass er, auch wenn wir den Eindruck haben, hey, er kämpft mit uns und irgendwie ist er sogar gegen uns in dieser Situation, dass er sagt, und ich lasse mich von dir überwinden. Ich lasse mich von deinem Gebet überwinden. Ich lasse mich von deiner Tränen und Verzweiflung überwinden. Und in all dem darfst du wissen, das hat einen Sinn. Nämlich, du wirst von jemandem, der in der Sünde geboren ist, zu jemandem, der am Schluss in alle Ewigkeit die Herrlichkeit von Jesus wird ausstrahlen. Amen. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken für den Text. Du siehst, das ist wirklich ein seltsamer Text. Das ist ein schwieriger Text. Ein Text, wo man sich manchmal fragt, ja, gehört er wirklich zur Bibel? Aber ja, er zeigt uns wirklich sehr viel von dem, wer du bist und wer Gott bist. Nämlich, dass man manchmal auch nachziehen kann und dass man manchmal den Eindruck hat, du bist gegen uns. Aber trotzdem, in allem dürfen wir wissen, wenn wir im Gebet dranbleiben, dass wir dürfen wissen, du hörst dir, du siehst unsere Tränen, du siehst unsere Schmerzen, du hörst unsere Verzweiflung. Und letztlich wirst du dich von uns überwinden lassen. Wir können dich nur zwingen, Herr, und manchmal müssen wir es auch akzeptieren. Aber trotzdem dürfen wir wissen, Herr, am Schluss möchtest du uns brauchbar machen. Und auch wenn wir manchmal Zweifel haben und wenn wir manchmal mit dir kämpfen, wenn wir manchmal mit dir hadern, werden wir durch das gerade brauchbar für dich und zum Einsatz für dein Reich. Amen.